Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
In 10 Tagen startet die Tour de France, die 105. Austragung der großen Schleife durch Frankreich. Aber vorher ist nicht Pause mit Radsport. Nein, aktuell werden die nationalen Meistertitel vergeben. Und auch am Wochenende werden die deutschen Meisterschaften ausgetragen in Einhausen. Das liegt in der Nähe von Frankfurt. Und das ist für uns hier bei Radio Tour, der Radsport-Podcast bei meinsportradio.de, in Kooperation mit radsportnews.com ein Anlass, mal auf den deutschen Radsport ein bisschen zu schauen. Aber vorher, ihr habt es gerade schon richtig gehört, in Kooperation mit radsportnews.com. Wir sind sehr, sehr stolz, verkünden zu können, dass wir jetzt mit radsportnews.com, ich sag's zum dritten Mal, jetzt zusammenarbeiten und dass ihr euch da auf einiges an Content freuen könnt, auch während der Tour. Und dieser Podcast heute ist eben der erste, der präsentiert wird von der Radsportseite. Also da könnt ihr gerne mal nachschauen und wie gesagt, euch freuen, was da auch in Richtung Tour noch kommen wird. Aber als allererstes schauen wir jetzt, wie gesagt, mal auf die deutschen Meisterschaften und auf den deutschen Radsport im Allgemeinen. Und das tue ich wie immer nicht alleine, sondern habe meinen reizenden Kollegen Erik Gutglück an meiner Seite. Hallo Erik.
Hallo Lukas.
Ja, wir haben den Anlass genommen, die deutsche Meisterschaft als Anlass genommen, um mal ein bisschen einen Blick, einen kritischen Blick, einen analytischen Blick auf den deutschen Radsport zu werfen und mal so eine Art Bestandsaufnahme zu veranstalten. Erik, was würdest du sagen, aus statistischer Sicht, wie steht der deutsche Radsport da? Du hast da eine kleine Zahl aufgeschrieben.
Ja, aus statistischer Sicht steht der deutsche Radsport extrem gut da. Ich habe mir einfach mal die letzten 5 Frankreich-Rundfahrten angeschaut, die letzten 5 Ausgaben seit 2013. Da stehen insgesamt 26 deutsche Etappensiege zu Buche. Das ist ja die beste Zahl aller Nationen, die in diesen 5 Jahren teilgenommen haben. Und das entspricht rund 25% aller Etappen. Also jede 4. Etappe war ein deutscher Etappensieg. Und ja, das ist doch schon mal keine so schlechte Zahl, um diese Folge zu starten.
Auf jeden Fall. Dazu kommen natürlich auch Etappensiege bei den anderen großen Landesrundfahrten und auch bei Klassikern. Wir denken da zum Beispiel an Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix im Jahr 2015 von John Degenkolb. Also so grundsätzlich kann man sich in den letzten Jahren nicht wirklich beklagen, dass der deutsche Radsport nachgelassen hat, beziehungsweise dass er einen Wunsch offen gelassen hat. Die Leistungsträger, Erik, wen würdest du da so sehen? Wer hat den deutschen Radsport in den vergangenen Jahren geprägt? Wer hat für die großen Erfolge gesorgt?
Ja, für die ganz großen Erfolge kann man das eigentlich auf 4 Namen beschränken. Das ist Marcel Kittel zum einen, das ist Toni Martin, das ist John Degenkolb und André Greipel natürlich. Das waren die 4 Fahrer, die die Hauptlast der Etappensiege bei der Tour vor allem getragen haben. Wenn man dann noch den Etappensieg von Simon Geschke 2015 mit dazu nimmt, das war ja auch ein sehr schöner Erfolg. Ja, dann sind das so die Leistungsträger, die für dieses gute Abschneiden in der Statistik, die ich gerade schon erwähnt hatte, die dafür gesorgt haben.
Ja, wir müssen sagen, wir haben mit Greipel, Degenkolb und Kittel 3 Sprinter, wobei man natürlich auch hier unterschiedliche Stärken hat. John Degenkolb liegt ja eher dann doch die schwierigeren Rennen, auch die Klassiker liegen ihm sehr gut. Kittel und Greipel dann doch eher typische Sprinter und Toni Martin ein Zeitfahrweltmeister. Würdest du sagen, dass ein Bergfahrer jetzt mal wieder gut wäre für den deutschen Radsport, auch in der Außendarstellung, oder meinst du, auch ein Land mit starken Sprintern und Zeitfahrern kann durchaus einen Hype auslösen?
Natürlich haben diese Fahrer einen gewissen Hype ausgelöst, auch wenn der klassische Bergfahrer gefehlt hat. Man sieht es ja auch daran, dass jetzt Fernsehsender wie die ARD seit 2015 wieder über die Tour berichten, dass es jetzt auch wieder eine Deutschland-Tour in diesem Jahr geben wird, dass auch in den Nachwuchsbereichen Kinder wieder diesen Sport betreiben wollen, weil es einfach im Fernsehen zu sehen ist und diese Fahrer, die ich gerade aufgezählt habe, auch gewisse Vorbilder sind und Idole für Neueinsteiger in diesem Sport. Aber es stimmt natürlich, wenn man jetzt mal so 20 Jahre zurückblickt in den 90er Jahren, dann war natürlich dieser Radsport-Hype, der da entstanden war, das lag natürlich hauptsächlich an Jan Ullrich, der bei der Tour de France einfach in der Lage war, ganz vorne mitzufahren. Da gab es neben ihm noch ein, zwei andere Fahrer. Jörg Jaksche war auch ein guter Bergfahrer, hat auch kleinere Rundfahrten gewonnen. Andreas Klöden hat Rundfahrten gewonnen, war stark am Berg. Das ist vielleicht so diese Lücke, die jetzt in den letzten Jahren noch bestanden hat, dass es am Berg einfach noch nicht den Fahrer gab, der die Konstanz hatte, dann auch mal bei den großen Rundfahrten um Etappensiege oder um also Bergetappensiege oder einen vorderen Platz in der Gesamtwertung mitzufahren. Aber wir gehen ja gleich auf den deutschen Radsport ein bisschen ein, blicken ja auch auf die Talente, auf das, was in den nächsten Jahren noch so kommen könnte. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber da gibt es doch den einen oder anderen, der vielleicht für diesen Hype wieder sorgen könnte.
Bevor wir den Blick nach vorne auf die Jüngeren richten, die vier, die wir jetzt angesprochen haben, sind alle Ü29, also John Degenkolb mit 29, der Jüngste, dann Kittel 30, Toni Martin 33, André Greipel 35, kommen auch jetzt alle vier zusammen auf 9 Saisonsiege, alle jetzt nicht mit den großen Erfolgen. André Greipel noch der erfolgreichste, der hat 5 Etappensiege in diesem Jahr, aber die kommen doch schon in die Jahre, würdest du sagen, dass es jetzt auch mal Zeit wird, dass die Wachablösung da so ein bisschen erfolgt, oder traust du denen zu oder einem der vier zumindest auch in den nächsten Jahren nochmal für große Erfolge zu sorgen?
Ja, beides so ein bisschen. Also natürlich haben diese Fahrer großartige Erfolge gefeiert, denen sie gerade jetzt in diesem Jahr doch ein bisschen hinterherfahren. Marcel Kittel kommt bislang auf 2 Saisonsiege. Da lief es in seiner Mannschaft, in seinem neuen Team Katjuscha Alpecin, noch nicht ganz so rund. Auch bei Toni Martin, 4-mal Zeitfahrweltmeister, 5 Tour-Etappen gewonnen, kommt nicht mehr so, augenscheinlich nicht mehr ganz an die Leistungen ran, die er noch vor 3-4 Jahren liefern konnte. John Degenkolb nach seinem schweren Unfall 2016 tut sich auch schwer, wieder dieses Niveau zu erreichen, was er vor dem Crash hatte. Und auch André Greipel mit 35, da ist natürlich der Raum für Leistungssprünge nach oben sehr, sehr, sehr klein. Und da muss man auch damit rechnen, dass er in den nächsten 1, 2, 3 Jahren seine Karriere beenden wird. Deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass auch aus deutscher Sicht es Fahrer gibt, die diese Lücke zum einen schließen können in den Sprints, in den Zeitfahren, in den Klassikern. Und das aber, wie gesagt, auch gleichzeitig vielleicht sich noch jemand findet, der dann auch wieder in Sachen Bergfahren oder Rundfahrten für so einen gewissen Hype in Deutschland sorgen kann.
Ja, zu André Greipel muss man vielleicht auch noch dazu fügen, dass gerade die Situation im Team Lotto Soudal etwas unklar ist. Es ist im Gespräch, dass der ein oder andere Sprinter, der etwas jünger ist als Greipel, Caleb Ewan, da im Gespräch zu Lotto Soudal kommen soll. Und dann ist natürlich die Position von Greipel auch ein bisschen fraglich. Das hat natürlich dann bestimmt auch einen Einfluss auf den Kopf und auf die Art und Weise, wie befreit man dann auffahren kann. Wir wollen jetzt aber mal weg von den Sprintern, die schon sehr etabliert sind, hin zu den Talenten, denn damit wollen wir jetzt weitermachen, nämlich den Blick wagen auf die Fahrer, die in Zukunft noch kommen, wollen aber noch kurz vorwegnehmen. Wir wissen natürlich, dass es auch Fahrer gibt, die nicht so im Rampenlicht stehen, die trotzdem tolle Leistungen zeigen aus deutscher Sicht. Markus Burkhardt, Rüdiger Selig, Christoph Pfingsten, Christian Knees wollte ich noch sagen, Marcel Sieberg, alles Fahrer, die auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen. Wir haben uns jetzt allerdings auf die Siegfahrer, die zukünftigen Siegfahrer und die Talente ein bisschen beschränkt, wollen da aber natürlich die Leistung derer, die ich gerade genannt habe, nicht runterspielen, sondern wollten uns einfach ein bisschen beschränken. Und uns war das aber wichtig, das nochmal zu erwähnen. Und wir kommen jetzt zu den Sprintern, die da kommen. Erik, wen würdest du denn da so als größte deutsche Sprinthoffnung, als größtes deutsches Sprinttalent zählen?
Ja, so das eine große Sprinttalent in den jüngeren Altersreihen gibt's gar nicht. Also ich würde das sogar auf 3 Schultern verteilen, diese Last. Und zwar zum einen auf Pascal Ackermann, zum anderen auf Phil Bauhaus und zum dritten auf Maximilian Wahlscheid. Die sind jetzt alle schon, Ackermann und Bauhaus, in ihrer zweiten Profisaison, Max Wahlscheid sogar schon in seiner dritten Profisaison. Alle drei haben auch schon in der World Tour zugeschlagen, haben Rennen gewonnen. Pascal Ackermann hat mittlerweile 2 Profisiege auf seinem Konto, die hat er beide dieses Jahr eingefahren. Zum einen bei der Tour de Romandie auf der Abschlussetappe und zum anderen auf der dritten Etappe des Criterium du Dauphiné. Sprich Rennen, die sich vor allem durch ein sehr bergiges Profil auszeichnen. Und ja, da hat er es geschafft, über die schweren Berge oder auch über die Wellen mit rüberzukommen und dann zwei Sprintsiege einzufahren. Bei Phil Bauhaus war es so, der ist letztes Jahr schon einen sehr, sehr starken Giro d'Italia gefahren. Als Helfer von Tom Dumoulin, musste dann zwar kurz vor Ende des Rennens aussteigen vor Erschöpfung, hat dann aber wenige Tage später beim Kriterium du Dauphiné die zweite Etappe gewonnen und seinen ersten Profisieg gefeiert und hat auch in diesem Jahr bei der Abu Dhabi Tour in einem ja sehr, sehr starken Sprinterfeld, da hat er vor Marcel Kittel und eben Pascal Ackermann gewonnen, da hatten wir ein deutsches Dreifachpodium, da hat er seinen zweiten Profisieg gefeiert. Bei Maximilian Walscheid ist es ein bisschen schwieriger. Der hatte ein, ja, ich sag mal, denkbar ungünstiges Profidebüt mit seinem, also er war auch in diesen Sturz von John Degenkolb oder diesem Trainingsunfall mitverwickelt, als eine im Januar 2016 in Spanien eine britische Autofahrerin auf der falschen Straßenseite unterwegs war und musste dann mit seinem Profidebüt bis in den, ja, bis Ende Mai warten bei der Belgien-Rundfahrt. Konnte er dann erst auf World-Tour-Niveau ins Renngeschehen einsteigen. Hat auch seitdem immer wieder mal mit Krankheiten und kleineren Verletzungen zu tun gehabt, sodass er sich ja sehr schwer getan hat, da eine Konstanz in sein Training und in seine Rennleistungen zu bekommen. Er hat jetzt aber in diesem Jahr sein Training versucht so auszurichten, dass er nicht mehr diese extremen Schwankungen in seiner Formkurve hat. Und man kann sagen, dass er in diesem Jahr auf jeden Fall auch den nächsten Schritt gemacht hat. Er hat bei der Tour de Yorkshire eine, ja, doch sehr wellige Etappe gewonnen, hat dort seinen einzigen Saisonsieg bisher geholt, war aber auch bei der Kalifornien-Rundfahrt denkbar knapp am ganz großen Erfolg dran, als er auf der Schlussetappe in Sacramento ja eigentlich laut Hubschrauberperspektive und Streckensprecher und auch dem Eindruck des ja späteren Siegers Fernando Gaviria eigentlich Etappensieger war, sich auch darüber gefreut hat und dann das Zielfoto doch ja, verraten hat, dass Max Walscheid dann doch ganz knapp Zweiter war. Also er hat es auf jeden Fall mittlerweile geschafft, da in diese Weltspitze vorzustoßen und er kann sich mit den besten Sprintern auf jeden Fall auf Augenhöhe duellieren und es ist ihm durchaus zuzutrauen, dass er die ganz schnellen Männer dann auch mal schlagen kann.
Ja, du hast es schon angesprochen, Pascal Ackermann, gerade so ein Fahrer, der es auch relativ schwer mag, der also nicht nur ein Fahrer ist, der die klassischen Sprints liebt, wie zum Beispiel Bauhaus und Walscheid, das würde ich zumindest sagen, sondern der auch bei Halbklassikern oder mal einer hügeligen Etappe gewinnen kann. Würdest du sagen, dass er wirklich ein klassischer Sprinter ist oder traust du ihm da auch so eine ja Allrounder-Entwicklung so ein bisschen auch für in Richtung Pancheur oder zumindest in Richtung Klassiker oder Halbklassiker-Spezialist zu?
Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ihn immer als klassischen Sprinter auf dem Zettel und war dann beim Kriterium die Dauphiné doch überrascht, dass er da auf diesem doch sehr welligen Etappenprofil zuschlagen konnte. Aber es stimmt, er fährt eigentlich im März und April auch ganz gern so diese belgischen Halbklassiker, wo es dann auch mal übers Pflaster geht, auch mal die ein oder andere kleinere Steigung hinauf. Da hat er zwar in diesem Jahr noch keinen Sieg geholt, war aber öfter Zweiter, Dritter, auf jeden Fall in den Top Ten. Also ihm scheint das zu liegen. Ob er sich irgendwann so in Richtung Mann für schwere Eintagesrennen oder für, als reiner Massensprinter entwickelt, das denke ich bleibt abzuwarten. Ich glaube, für Pascal Ackermann geht es einfach darum, dass er jede Sprintchance, die er bekommt in seinem Team, Bora Hansgrohe, dass er da einfach ja versucht zuzuschlagen und er ist 24 Jahre alt. Ich denke, bis er sich da auf einen gewissen Bereich, auf eine gewisse Art von Rennen festlegt, da hat er auch noch Zeit. Und bis dahin wird er versuchen, einfach noch möglichst viel zu lernen, sich generell in seiner Leistung zu entwickeln. Und dann wird er sicherlich irgendwann feststellen, was ihm da besonders liegt, welche Art von Rennen. Und dann wird er versuchen, dazu zu schlagen.
Wo wir uns auf jeden Fall einig sind, ist, dass Pascal Ackermann einen sehr großen Schritt gemacht hat in dieser Saison in seiner Entwicklung. Etliche Top-3-Platzierungen und eben zwei Siege, die auch noch seine ersten Profisiege waren in dieser Saison. Wir haben noch einen hier auf unserer Liste der Sprinter, den wir vielleicht ein bisschen ausklammern müssen, zumindest aus der Kategorie, oder zwei sogar, aus der Kategorie die ganz großen Hoffnungen, das sind Michael Schwarzmann und Rick Zabel. Beides ja eher Anfahrer geworden mittlerweile, auch Michael Schwarzmann arbeitet viel für seine Teamkollegen. Würdest du sagen, dass wir da trotzdem zwei haben, die auch in Zukunft noch für den deutschen Radsport den ein oder anderen Sieg einfahren können, oder meinst du, die werden sich auf Dauer auch weiterhin eher unterordnen und aber natürlich eine wichtige Rolle als Anfahrer spielen?
Nein, ich denke schon, dass beide auch in der Lage sein können, Rennen zu gewinnen. Bei Michael Schwarzmann vielleicht ein bisschen weniger, der ist immerhin schon 27, kommt jetzt so langsam ins beste Radsportalter. Das ist dann eigentlich so eine Phase in der Karriere, wo man ja dann sich dem Höhepunkt seines Schaffens nähert und die Ergebnisse, die man dann erfährt, das bleiben dann meistens die größten Erfolge in der Karriere. Er ist ein Fahrer, der immer, wenn er sprinten darf, wenn er für Bora Hansgrohe der Sprinter ist auf einer Etappe, der immer für einen Podiumsplatz gut ist. Er kommt bislang erst auf einen Profisieg bei der Aserbaidschan-Rundfahrt 2016. Aber Rick Zabel hingegen, der ist 3 Jahre jünger, der ist 24, ist momentan bei Katjuscha eher in der Rolle des Anfahrers für Marcel Kittel, hat aber auch bei verschiedenen Rennen, zum Beispiel bei der Dubai-Tour oder bei der Kalifornien-Rundfahrt gezeigt, dass wenn Marcel Kittel nicht in den Sprint eingreifen kann, aufgrund von ja Stürzen, Defekten, Formschwäche, was auch immer, dass Rick Zabel dann eigentlich immer zur Stelle war und auch in der Lage ist, dann für die Mannschaft ein gutes Resultat herauszuholen. Er ist jetzt nicht der allerendschnellste in den Sprints, aber er ist ein Mann, der die schweren Rennen gut überstehen kann. Wenn ich da zum Beispiel an Eschborn Frankfurt denke, da war er letztes Jahr Zweiter geworden als Anfahrer von Alexander Christoph, der damals noch sein Kapitän war. Oder auch bei der Kalifornien-Rundfahrt 2017 war er, glaube ich, einmal Etappenzweiter in einem Sprint, den er für Christoph angefahren hat. Also er kommt noch ganz gut über so kleinere Anstiege drüber. Ich denke, er muss sich da auch so ein bisschen entscheiden, ob er irgendwann sich auf diese Art von Rennen spezialisieren möchte oder ob er doch eher in die Richtung Leadout und Anfahrer für Marcel Kittel geht.
Natürlich ist er da auch immer ein bisschen auf das Team noch angewiesen, das ihm dann auch das Vertrauen schenkt, dort dann eben mal als Kapitän zu starten und eben das Vertrauen zu spüren. Wir machen die erste kleine Pause hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com, und schauen dann, nachdem wir die Sprinter jetzt abgearbeitet haben, auf die Rundfahrer, die Zeitfahrer und noch einige andere Fahrer und natürlich auch noch auf die kleinen Guys to Watch, also den Fahrern, die wir aus dem Nachwuchsbereich mal euch so ein bisschen ans Herz legen wollen. Bis gleich.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
Und damit willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Erik Gutglück, und wir werfen weiter einen kritisch-analytischen Blick auf den deutschen Radsport. Und nachdem wir eben schon die Sprinter, die deutschen Zukunftshoffnungen ein bisschen abgearbeitet haben, widmen wir uns jetzt der Kategorie, die wir vorhin betitelt haben als die, die den Hype auslösen können, und schauen mal, wen wir denn da so haben in der Kategorie Rundfahrer/Bergfahrer, und fangen an mit einem, den man doch schon aus deutscher Sicht etwas länger auf dem Schirm hat, nämlich mit Emanuel Buchmann, 25 Jahre jung, und fährt ebenfalls für das von uns schon oft angesprochene Bora Hansgrohe Team. Erik, wie siehst du seine Entwicklung und wie siehst du auch so seine Zukunft, wenn du mal ein bisschen in die Glaskugel schaust?
Seine Entwicklung würde ich mit dem Wort linear beschreiben. Also er ist ja 2015 deutscher Meister geworden. Das kam ein bisschen überraschend, da kannte man ihn noch nicht so. Ist dann in dem Jahr auch seine erste Tour gefahren, war dort einmal Etappendritter. hat sich aber da noch gar nicht so auf Gesamtklassement oder vordere Plätze in der Gesamtwertung konzentriert. Hat es dann 2016 und 17 so ein bisschen nachgeholt. Dann ging es auch in der Gesamtwertung Schritt für Schritt nach vorne. Höhepunkt war bislang bei der Tour letztes Jahr sein 15. Gesamtrang. Aber gerade in diesen letzten zwei Jahren hat er einfach ganz klaren Schritt nach vorn gemacht. Bei ihm ist es sogar so, dass er in diesem Jahr gar nicht die Tour de France fahren wird. Also er steht nicht im Aufgebot seiner Bora Hansgrohe-Mannschaft, sondern er ist als Kapitän für die Vuelta vorgesehen. Und da ist ihm durchaus zuzutrauen, dass er Richtung Top Ten fahren kann in Spanien. Er ist ja von seiner Charakteristik her ganz klar ein Bergfahrer, hat so seine Schwierigkeiten im Zeitfahren, einfach weil er auch sehr, sehr leicht ist und dann gar nicht so diese Power auf dem Pedal hat, um im Flachen hohes Tempo zu bolzen. Aber am Berg, wo er einfach wenig Gewicht mitbringt, da zählt er wirklich mittlerweile zu den Besten, war dieses Jahr bei der Baskenland-Rundfahrt extrem stark, ist auch beim Kriterium du Dauphiné Anfang Juni sehr, sehr gut gefahren, war dort auf den Bergetappen immer wieder in der Offensive. Tour de Romandie dieses Jahr tolles Rennen gefahren, also ist, würde ich sagen, momentan aus deutscher Sicht der beste Bergfahrer, hat aber wie gesagt Schwächen im Zeitfahren und da arbeitet er aber dran und ich glaube mit Emanuel Buchmann, dem kann man durchaus zutrauen, dass er in Richtung Grand Tours in den nächsten Jahren dann auch mal Richtung Top Ten fahren kann und wenn er diese lineare Entwicklung, die ich ansprach, wenn er die noch über 2, 3, 4 Jahre so fortsetzen kann, dann ist er vielleicht, wenn es gut läuft, auch mal ein Kandidat für ein Grand Tour Podium.
Ja, ich würde sogar sagen, dass er sich in gerade in dieser Saison auch im Zeitfahren verbessert zeigt. Also er ist weit weg von den Leistungen, die andere Rundfahrer bringen können. Aber ich finde schon, dass er den Rückstand auf die Konkurrenz etwas zumindest verringern konnte. Schauen wir auf die nächste Hoffnung und auf einen aufgehenden Stern, der spätestens in dieser Saison so ein bisschen die Hoffnungen genährt hat in Deutschland. Wir reden von Maximilian Schachmann. Der 24-Jährige hat gleich mal 2 World Tour Siege in dieser Saison rausgehauen und ist definitiv einer, der viel Spaß gemacht hat, nicht nur bei denen, die er gewonnen hat, sondern auch bei anderen. Maximilian Schachmann, Erik, wie schätzt du ihn ein und was können wir von ihm noch erwarten?
Ja, er hat dieses Jahr wirklich, wie du schon sagst, eine furiose erste Saisonhälfte hingelegt. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist seine zweite Profisaison. Er war letztes Jahr für die Spanien-Rundfahrt vorgesehen für seine Mannschaft Quickstep, um dort sein Grand Tour-Debüt zu feiern. Dann hat er sich ungefähr 2 Wochen vor Start der Spanien-Rundfahrt bei einem Sturz bei der Polen-Rundfahrt schwer verletzt, hat sich da einen Trümmerbruch in der Ferse zugezogen, musste ja mehrere Monate mit dem Training aussetzen, Reha-Maßnahmen durchführen, fast wieder laufen lernen, sage ich mal. Also er meinte auch, irgendwann konnte er schon wieder Radfahren, da konnte er noch lange nicht beschwerdefrei zu Fuß gehen. Und ich muss sagen, das ist für mich aus deutscher Sicht die große Entdeckung in diesem Frühjahr, denn man wusste, dass er viel Talent hat, er hat es aber das ganze Frühjahr hindurch gezeigt. Er war bei der Algarve-Rundfahrt Gesamtsiebter, hat dann wenige Wochen später bei der Katalonien-Rundfahrt seinen ersten Profisieg gefeiert, war Achter beim Flèche Wallonne an dieser berühmten steilen Mauer von Huy, hat dort vorher in einer Ausreißergruppe zusammen mit Vincenzo Nibali das Rennen animiert, hat dann Nibali sogar an der vorletzten Steigung abgehangen. Da hat man schon gesehen, dass er mit extrem viel Talent auf der Straße unterwegs ist, hat dann zu Girobeginn im Auftaktzeitfahren das weiße Trikot des besten Jungprofi übernommen, hat das 5 Tage verteidigt. War dann auch in der Gesamtwertung beim Giro lange unter den besten 20 platziert, ist dann leider Ende der zweiten Woche krank geworden, hat sich viel Rückstand eingehandelt und hat dann aber in der dritten Woche mit einem Etappensieg in Prato Nevoso bei einer Bergankunft zurückgeschlagen. Und ist einfach von seinen Fähigkeiten her, man kann ihn gar nicht in eine Schublade stecken. Also bei ihm hat man das Gefühl, er kann irgendwie alles. Im U23-Bereich war er 2-mal Vize-Weltmeister im Einzelzeitfahren. Er kommt aber auch gut die Berge hoch, kommt auch die kürzeren steilen Rampen hoch. Er ist vielleicht auf dem Papier am Berg nicht so ganz so stark wie ein Emanuel Buchmann oder noch nicht ganz so stark wie ein Emanuel Buchmann, Dafür hat er aber die Zeitfahrqualitäten, die bei Buchmann so ein bisschen fehlen. Und ja, ist ein bisschen ein anderer Fahrertyp als Emanuel Buchmann, aber trotzdem muss man ihm auch zutrauen, dass er in den nächsten Jahren bei den Grand Tours, bei den Eintagesrennen, in den Zeitfahren auf jeden Fall ein Fahrer ist, den es aus deutscher Sicht zu beachten gilt und der durchaus für Erfolge sorgen kann.
Ja, kommen wir zum Schluss noch zum Jüngsten im Bunde derer, die wir hier in der Kategorie Rundfahrer gelistet haben. Und das ist so ein kleiner Sonderfall. Lennart Kemner ist derjenige, 21 Jahre jung, und der weiß noch nicht so ganz, wo die Reise hingeht. Das weiß er selber nicht. Wir haben ihn getroffen bei der Teampräsentation von seinem Team Sunweb in Berlin im Januar. Da waren Erik und ich vor Ort und da wurde er auch von einem Kollegen gefragt, ob er denn jetzt die nächste Rundfahrthoffnung ist und ob er denn derjenige sein wird, der endlich die Tour nach Deutschland holt, also den Toursieg. Ja, Lennart Kemner wollte sich diesen Druck gar nicht zumuten lassen von außen. Ich denke, durchaus eine weise Entscheidung. Trotzdem steht er hier auf unserer Liste. Warum?
Ja, ganz einfach. Er ist auch ein extrem talentierter Fahrer. Er ist vor allem ein Zeitfahrspezialist, ist aber auch jetzt nicht sehr groß und auch relativ schmächtig gebaut. Das heißt, er bringt wenig Gewicht mit auf die Waage und hat einfach extrem viel Dampf, den er aufs Pedal bringt. Also er war letztes Jahr bei der Vuelta, seiner ersten großen Landesrundfahrt, auf der 16. Etappe, also schon in der dritten Woche des Rennens, Achter im langen Einzelzeitfahren und ist dann wenige Wochen später im U23-Rennen der Weltmeisterschaft im Straßenrennen Zweiter geworden mit einer Attacke kurz vor dem Ziel, musste sich dann im Zweiersprint gegen Benoît Cosenfroy geschlagen geben. Ja, du hast es schon gesagt, die Richtung ist noch so ein bisschen unklar. Momentan ist er ein Zeitfahrer, der sich jetzt am Berg noch nicht auf World-Tour-Niveau ganz so stark präsentiert hat, der aber auf jeden Fall in den Nachwuchskategorien und in der U23 ein extrem starker Rundfahrer war. Einfach auch am Berg gut mithalten konnte. 2018 ist er noch ein bisschen blass geblieben. Stand ja auch, als wir damals in Berlin ihn getroffen haben, auch zur Debatte, dass er dieses Jahr eventuell sogar die Tour de France fahren würde. Das hat sich jetzt zerschlagen. Da steht er nicht im Aufgebot seines Teams Sunweb. Ist aber durchaus denkbar, dass wir ihn bei der Vuelta sehen. Und man darf auch nicht vergessen, wie gesagt, er ist 21, selbst wenn er erst in ein oder zwei Jahren zu seinem Tourdebüt kommt, dann ist er immer noch sehr jung und hat noch viele, viele Jahre vor sich, um für Furore zu sorgen. Also er ist vielleicht von diesen drei Rundfahrern, auf die wir jetzt eingegangen sind, noch das unbeschriebenste Blatt, wo man noch nicht so absehen kann, wo es bei ihm hingeht, aber es ist durchaus denkbar, dass auch er in Sachen Tour de France Gesamtwertung eines Tages mal unter die ersten 10 fahren kann, wenn nicht sogar noch weiter nach vorn.
Ja, und wir müssen ja, wie gesagt, auch immer wichtig sein, nicht die jungen Talente gleich zu den nächsten Tour de France Siegern zu machen. Ich glaube, das war auch bei Emanuel Buchmann am Anfang das Problem, dass er doch ein bisschen viel Druck und ein bisschen viel Erwartung gespürt hat. Und das sollte man unterlassen. Aber wir würden uns gerne freuen, wenn wir da positive Entwicklungen zumindest weiterhin zu vermelden haben. Kommen wir zur dritten Kategorie. Das sind die Zeitfahrer. Wir haben mit Schachmann und auch mit Kemner jetzt schon zwei Zeitfahrspezialisten angesprochen, die so ein bisschen Mischform sind. Wir haben aber noch einen weiteren, der jetzt nicht Mischform Zeitfahrer Bergfahrer, sondern Mischform Zeitfahrer Klassikerfahrer ist, und das ist Nils Pollitt, Katyuscher Alpecin, 24 Jahre jung, und der hat auch 2018 mal richtig aufhorchen lassen, vor allem in Richtung Klassiker, ist Siebter bei Paris-Roubaix geworden. Das macht man mal nicht eben so, hat auch vorher schon eine sehr engagierte Leistung gezeigt. Was geht bei Nils Pollitt in den nächsten Jahren?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Nils Pollitt fährt jetzt seine dritte Profisaison, hat sich auch von seinen Ergebnissen her jedes Jahr weiter nach vorn entwickelt. Du hast gerade seine Platzierung in Roubaix angesprochen. Das war möglicherweise sein bisher größter Achtungserfolg. Er ist auch ein sehr, sehr starker Zeitfahrer. War auch in der U23 deutscher Meister. Letztes Jahr Dritter bei der deutschen Meisterschaft der Elite im Zeitfahren. Also er steht so ein bisschen, oder er stand im Winter so ein bisschen an diesem Punkt, in welche Richtung spezialisiert er sich nun. Er hat dann selbst gesagt, dass er doch versucht, mehr Richtung sich Richtung Klassikerfahrer zu entwickeln. Nichtsdestotrotz ist er im Kampf gegen die Uhr ja einfach extrem stark. Das liegt auch an seinem Körperbau. Er ist relativ groß, also knapp 1,90 Meter, bringt um die 80 Kilogramm auf die Waage. Also ein Bergfahrer ist er nicht, aber er kann im Flachen einfach eine unglaublich hohe Wattzahl drücken. Sitzt sehr aerodynamisch, vor allem auf dem Zeitfahrrad. Er tut sich noch so ein bisschen schwer, was das Prädikat Siegfahrer betrifft. Er war bei Paris-Nizza dieses Jahr einmal ganz, ganz knapp dran. Da hat ihm aber, ich glaube, war es Cousin oder Iver. Ich verwechsel die beiden immer.
Cousin war es,
ja, danke. Der hat ihm da auf den letzten Kilometern die ganze Zeit am Hinterrad gesessen und ihn dann abgesprintet. Da sagt Nils Pullet selber auch, manchmal fehlt ihm noch so ein bisschen diese Kaltschnäuzigkeit. Auch bei den Klassikern oder auch bei so Etappen, wo er in der Ausreisergruppe fährt. Aber ich glaube, das liegt auch daran, du hast es gesagt, er ist 24 Jahre alt. Das heißt, er befindet sich noch in einer Phase seiner Karriere, wo er am Lernen ist. Und Nils Pullet ist auf jeden Fall in diesem Bereich Zeitfahren eine der großen Hoffnungen für die nächsten Jahre, um vielleicht irgendwann mal ich will jetzt nicht sagen, die Erfolge eines Toni Martin zu replizieren, aber auf jeden Fall in den Zeitfahren da in diese Lücke vorzustoßen, die Toni Martin da aus deutscher Sicht in den nächsten Jahren dann irgendwann auch mal hinterlassen wird, wenn seine Karriere vorüber ist.
Ja, und vielleicht besteht ja dann auch bei der deutschen Meisterschaft schon die erste Möglichkeit zur Wachablösung. Aber wir wollen jetzt mal nicht Toni Martin schlechter reden, als er ist, denn ein guter Zeitfahrer ist er immer noch, auch wenn die Erfolge in letzter Zeit dann doch eher ausgeblieben sind. Gucken wir auf den nächsten guten Zeitfahrer, das ist Jascha Süterlin. Der tritt allerdings häufig eher als Helfer bei Movistar in Erscheinung. Sieht man da häufig am Tempobolzen vor dem Feld. Trotzdem hast du ihn hiermit auf der Liste derer, die wir als Zeitfahrer definitiv im Auge behalten sollten. Warum und was erwartest du in Zukunft auch von Jascha Süterlin?
Ja, ich habe ihn auf die Liste oder auf unsere Liste mitgesetzt, weil er einfach in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, dass er im Kampf gegen die Uhr in Deutschland auch zu den Besten gehört. Er war auch letztes Jahr Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft, also hat sozusagen diesen war best of the rest hinter Toni Martin, hat Nils Pullet auf den dritten Platz verdrängt. Er ist ein Jahr älter als Nils Pullet, er ist 25 Jahre alt. Du hast es schon ganz richtig gesagt, ein sehr zuverlässiger Helfer, der sich nicht zu schade ist, im Wind für seine Kapitäne Quintana, Valverde, Mikel Landa zu fahren. Ein Profisieg hat er auch schon auf seinem Konto, der ist ihm bei der Madrid-Rundfahrt 2017 gelungen. Auch deshalb hatte er sich letztes Jahr für sein Tour de France-Debüt empfohlen. Dieses Jahr ist er leider für Movistar nicht am Start. Das muss aber nicht heißen, dass Jascha Süterlin nicht weiterhin für Furore sorgen kann. Also er ist auch ein Fahrer, der, ich sag mal so Rennen wie die Eneco-Tour zum Beispiel, sprich wo man Zeit fahren können muss, weil man aber auch eine gewisse Tempohärte über Pflaster, über kleinere Anstiege braucht. Da war er schon einige Male ganz, ganz stark bei diesem Rennen und ich denke auch, er ist noch in seiner Entwicklungsphase, in seiner Lernphase und ihm kann man eines Tages durchaus auch mal einen deutschen Meistertitel im Zeitfahren zutrauen oder vielleicht auch mal einen Etappensieg bei einer großen Rundfahrt aus einer Fluchtgruppe heraus.
Ja, und wir haben heute auch schon viel über Katjuscha Alpecin, das Team von Rick Zabel und Marcel Kittel, gesprochen. Und da fahren nicht nur die beiden Deutschen, sondern mit Marco Mattes auch noch ein Dritter, der vielleicht nicht jedem deutschen Radsportfan, der zumindest nicht jedes Rennen schaut, unbedingt ein Begriff ist. Aber der junge Mann, 24 Jahre jung, also ähnlich alt wie die anderen in dieser Kategorie, schon U23 Zeitfahrweltmeister gewesen. Und als Profi hat das bislang schwer, aber du traust ihm den Sprung oder zumindest den nächsten Schritt in Richtung Zeitfahrhoffnung aus deutscher Sicht noch zu?
Ja, das ist die Frage, die sich stellt. Also er ist jetzt in seine zweite Profisaison neigt sich dem Ende zu, sagen wir es mal so. Und ja, er hat es einfach bislang noch nicht geschafft, seit er 2016 in Doha U23 Weltmeister wurde, dann im Anschluss Profi wurde bei Katjuscha Alpecin mit so wirklichen Spitzenresultaten zu überzeugen. Liegt auch daran, dass er meistens eher bei den kleineren Rennen eingesetzt wird für seine Mannschaft und da dann auch oft ja einfach Helferdienste verrichten muss. Ich denke, für ihn wird es wichtig sein, dass er irgendwie es dieses Jahr noch schafft, da gut auf sich aufmerksam zu machen, vielleicht nochmal das ein oder andere Achtungsergebnis einzufahren. Ansonsten muss man bei Marco Mattes vielleicht auch ein bisschen befürchten, dass die Karriere dann irgendwo in der zweiten oder dritten Division weitergeht. Das Potenzial ist bei ihm auf jeden Fall da, denn U23 Zeitfahrweltmeister, das wird man auch nicht so aus Jux und Dallerei. Da muss man schon sehr, sehr tempohart für sein und ein gewisses Talent mitbringen. Aber im Profibereich konnte er das zumindest bislang noch nicht so umsetzen, wie er sich das vielleicht auch selber gewünscht hat.
Und wir werden jetzt die zweite Pause einlegen, auch wenn wir uns das nicht so sehr gewünscht haben. Es muss aber sein, kurz mal durchatmen und danach geht's dann weiter mit Radiotour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com. Wir hören uns gleich wieder und dann geht's weiter mit den Etappenjägern und dem Nachwuchs, also den Guys to Watch, die dann noch für euch rausgesucht.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dann bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllenhoff, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit herzlich willkommen zurück zum letzten Teil von Radiotour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist immer noch der reizende Erik Gutglück und wir sezieren auch jetzt weiterhin den deutschen Radsport und prüfen ihn auf Herz und Nieren und widmen uns jetzt den Etappenjägern, wobei man natürlich sagen muss, dass auch Sprinter und Zeitfahrer Etappenjäger sind, also auch Etappensiege einfahren können, aber wir haben uns jetzt auf Fahrer, auf sogenannte Allrounder oder eben typische Ausreißer oder solche Fahrer eben spezialisiert oder ein bisschen fokussiert in dieser Kategorie und fangen mal an mit Nico Denz, der ähnlich wie Maximilian Schachmann seinen Durchbruch so ein bisschen beim Giro und eigentlich auch in dieser Saison gezeigt hat und bei dem man so ein bisschen auch überrascht war von der Art und Weise, wie er sich in dieser Saison gezeigt hat. Würdest du mir da zustimmen und wo siehst du so seine Entwicklung in den nächsten Jahren hingehen?
Also zunächst mal stimme ich dir da voll und ganz zu. Bei Nico Denz war es bislang immer so, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass er für mich immer ein Ausreißer war, der bei Etappen in den Ausreißergruppen war, wo die Gruppen nicht so groß waren, ich sag mal 3 bis 5 Fahrer, meistens eher flachere Etappen, wo man wusste, zu 99% gibt es am Ende dieser Etappe einen Sprint. Beim Giro haben seine Ausreißversuche dann doch eine andere Qualität bekommen. Er war dort in dieser Gruppe an diesem extrem schweren Tag, an dem Esteban Chaves jegliche Chancen auf den Giro verloren hat, im strömenden Regen auf einer, vermeintlich leichten Etappe. Sie war nicht flach und mit dem Regen auch in keinster Weise leicht. Dafür aber war die Etappe sehr lang, ich glaube 235 Kilometer waren es. Und da hat er es halt geschafft, sich auf den letzten Kilometern abzusetzen zum bereits enteilten Matej Mohoric aufzuschließen, der ja auch durchaus ein sehr, sehr starker Fahrer ist und unglaublich hart aufs Pedal drücken kann. Hat dann im Zweiersprint den Etappensieg leider nicht erringen können, da hat ein bisschen was gefehlt. Aber bei Nico Denz hat man das Gefühl, dass da auch die Qualität seiner Attacken, die er zeigt, und generell seine Leistungsfähigkeit sich Schritt für Schritt nach vorne entwickelt. Man darf auch nicht vergessen, er ist auch erst 24 Jahre alt. Wie gesagt, er ist kein Sprinter, er ist kein Zeitfahrer, er ist kein Bergfahrer. Das ist eigentlich so dieser typische, ich sag mal, Jens Vogt eigentlich, der auch irgendwie immer gesagt hat, ich kann gar nichts richtig gut von diesen ganzen Disziplinen, außer dass ich halt ein harter Hund bin und in diesen Ausreißergruppen dann irgendwo versuche, zum Erfolg zu kommen. So ein bisschen in diese Richtung sehe ich auch Nico Denz sich entwickeln. Und wenn er da weitermacht, dann wird es irgendwann dann auch mal mit einem Etappensieg für ihn klappen. Und da hat er natürlich auch gerade bei den Grand Tours die besten Chancen, weil auf 21 Etappen gibt es immer mal Tage, wo die Sprinter oder auch die Klassementfahrer ein bisschen ruhiger machen und wo dann auch mal die Ausreißer zum Zug kommen. Das ist natürlich bei Eintagesrennen oder sehr, sehr kurzen Rundfahrten deutlich schwieriger. Also ich denke, bei Nico Denz können wir da auch positiv gestimmt in die Zukunft blicken und da werden wir noch viel Freude haben, wenn er diese Form und Lernkurve weiter so halten kann.
Und vielleicht ist er ja sogar jemand, der auch mal auf ein Bergtrikot zum Beispiel gehen könnte, wenn er dann sich auch am Berg weiterhin verbessert. Hat selber gesagt beim Giro, ich bin in der Form meines Lebens gewesen. Mal gucken, ob er die irgendwie konservieren kann oder ob er zumindest des Öfteren diese Form mal erreichen kann. Auf der Liste steht auch noch Maximilian Schachmann. Den klammern wir jetzt mal aus, weil wir den schon ausführlich beleuchtet haben. Wir haben noch einen weiteren jungen Mann, 26 Jahre, Niki Arndt, so ein bisschen in den Mittelpunkt gefahren mit seinem Sieg beim Cadel Evans Great Ocean Road Race im vergangenen Jahr. Seitdem ist es um ihn so ein bisschen ruhiger geworden, fährt eine relativ unauffällige Saison, steht häufig auch im Schatten seiner Teamkollegen, zum Beispiel Phil Bauhaus. Trotzdem steht er als Etappenjäger auf unserer Liste, auch weil er so vielseitig ist, oder irre ich mich da komplett?
Nein, da irrst du dich keineswegs. Vielseitigkeit trifft's bei ihm eigentlich ganz gut. Er ist ein Allrounder. Als er Profi wurde, hat man ihn so ein bisschen in die Kategorie Sprinter eingeordnet. Er hat ja auch, 2016 war es, die Abschlussetappe des Giro d'Italia gewonnen. Er ist aber auch ein Fahrer, der Zeit fahren kann. Er ist auch ein Mann für schwerere Rennen wie Klassiker oder zumindest Halbklassiker. Kleine lustige Anekdote ist, als ich bei der Kalifornien-Rundfahrt war, haben wir ja alle so einen, ich sag mal, Media-Guide bekommen zum Rennen und da war bei den Klassement-Favoriten unter anderem Nikas Arndt aufgelistet. Also
im Duell gegen Bernal, ja, das hätte ich gern gesehen.
Ja, ich glaube, das hätten wir alle aus deutscher Sicht gern gesehen. Dann müssten wir ihn eigentlich in die Kategorie Rundfahrer noch stecken. Aber ich sag mal so viel, er ist diesen Erwartungen der Veranstalter der Kalifornien-Rundfahrt zumindest in Kalifornien nicht ganz gerecht geworden. War natürlich auch Quatsch, also Nikas Arndt ist kein Bergfahrer. Hat sich jetzt in den letzten Monaten vor allem als Helfer für Phil Bauhaus, für Maximilian Walscheid, für Michael Matthews hervorgetan. Hat aber auch letztes Jahr bei der Tour de France gezeigt, auf der 19. Etappe als Ausreißer, dass er auch in der Lage ist, auf einer etwas schwereren Etappe, wo dann auch die Ausreißer mal durchkommen können, einen Etappensieg zu holen. Das hat zwar ganz knapp nicht geklappt. Er hat sich da leider auf den letzten Metern von Edvald Boasson-Hagen ein bisschen überraschen lassen. Ist aber auch so, wenn man mit ihm spricht, immer ein sehr entspannter Fahrer, immer sehr, sehr umgänglich. Ist generell einfach jemand, der sehr optimistisch durchs Leben geht, mit einem, sonnigen Gemüt und einer gewissen Unbekümmertheit. Und ich denke, wenn er sich das bewahren kann und weiter an seinen Qualitäten arbeitet, dann ist er auch ein Fahrer, der auf vielen Terrains, wenn die Umstände auch mal gut für ihn zusammenkommen, Erfolge feiern kann.
Und selbst wenn nicht, wie gesagt, wenn er eben mit einer gewissen Gelassenheit an den Tag legt, dann ist auch so eine Helferaufgabe vielleicht gar nicht so schlimm für ihn, sondern er scheint sich auch gut unterordnen zu können und ein Teamplayer zu sein. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und wenn dann ab und zu auch mal ein Etappensieg rausspringt, dann ist das vielleicht auch noch ein bisschen einfacher. Wir haben auch noch einen weiteren Fahrer auf der Liste, der so ein bisschen ein Dark Horse ist, den ich gerade vorgeschlagen habe. Das ist Jonas Koch, der fährt für den Zweitdivisionär CCC Sprandi Polkowice und 25 Jahre jung und fährt so ein bisschen unter dem Radar, fährt aber eigentlich eine ganz gute Saison, hat schon mehrere Top-10-Platzierungen eingefahren, bei der Valencia-Rundfahrt, bei der Andalusien-Rundfahrt, war jetzt kürzlich bei der Luxemburg-Rundfahrt nicht ganz so stark, aber davor bei der Norwegen-Rundfahrt Achter in der Gesamtwertung, also ein Fahrer, der durchaus vielseitig ist, so ein Mann, der auch als Allrounder zählt, auch ähnlich wie Niklas Arndt eigentlich vom Profil, also einer, der eben, der es relativ schwer auch aushalten kann, also hügelige Etappen mag, aber dann eben auch endschnell ist. Von daher vielleicht so einer, der vielleicht in den nächsten Jahren dann nochmal den einen oder anderen Tagessieger einfahren kann, wartet noch auf seinen ersten Profisieg, aber ich bin mir sicher, dass er durchaus feiern kann und ist vielleicht, wie gesagt, so ein bisschen ein Dark Horse, ein Fahrer, den man mal im Auge behalten sollte. Wir kümmern uns jetzt um den so lange angekündigten Nachwuchs, gucken also mal auf drei Fahrer, die, das müssen wir auch zugeben, alle aus dem Entwicklungsteam von Team Sunweb kommen, einfach aus dem Grund, dass Team Sunweb als Team mit deutscher Lizenz und als eines der wenigen Teams im Profi-Radsport mit einer richtigen Nachwuchsabteilung, einer professionellen Nachwuchsabteilung agierendes Team ist und dass wir da eben die am ehesten die deutschen Profis oder die zukünftigen deutschen Profis finden und fangen an mit Max Kanter, der bei den U23-Meisterschaften, den deutschen U23-Meisterschaften gerade erfolgreich war. Die wurden nämlich am letzten Wochenende schon ausgetragen. 20 Jahre ist er jung und ist auch so ein kleiner Vielseitiger, wenn ich das richtig einschätze.
Ja, ist so ein bisschen, ja, wie soll man ihn vergleichen?
Vielleicht am ehesten so, mit John Degenkolb.
Ja, genau, habe ich nämlich auch gerade gedacht. So ein Fahrer, der sehr, sehr gut sprinten kann, dem aber auch die etwas schwereren Profile liegen. Also so eine Mischung aus Sprinter und Klassikerfahrer. Er war immerhin Zweiter bei der U23-Ausgabe der Flandern-Rundfahrt. Wer die Flandern-Rundfahrt kennt, das ist natürlich in der U23 ein bisschen eine entschärfte Version des Original-Profi-Renns, aber das Profi-Renn zeichnet sich ja durch eine sehr, sehr lange Distanz von über 260 Kilometern aus, mit zahlreichen Kopfsteinpflaster, Anstiegen, Wind, Regen, schmale Straßen. Also kein Rennen, um einfach nur im Feld mitzurollen und auf den Sprint zu warten. Ganz im Gegenteil. Und ja, da in der U23 Zweiter zu werden, ist sicherlich ein sehr, sehr großer Leistungsnachweis. Ja, muss man bei ihm auch schauen, das ist ja bei den Nachwuchsfahrern immer so diese Frage, wie lange bleibt man im Nachwuchsbereich, wechselt man schon früh zu einem größeren Team, wo man dann vielleicht erstmal Helferdienste verrichtet, oder gibt man sich noch ein, zwei Jahre länger, bleibt in dem kleineren Nachwuchsteam und ja, vollzieht aber erstmal in Ruhe und ohne Erwartungsdruck den nächsten Leistungsschritt, ehe man sich dann auf die ganz große Bühne im Radsport begibt.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass die drei Fahrer, die wir uns jetzt rausgesucht haben, den Vorteil haben, eben bei Team Sunweb in der Nachwuchsabteilung zu sein. Das heißt, vielleicht ist der Druck da gar nicht so groß, schon den nächsten Schritt zu machen, weil man eben schon bei einem Profiteam quasi im Nachwuchsbereich ist und nicht bei einem Conti-Team zum Beispiel als junger Fahrer startet, sondern eben schon relativ gute Voraussetzungen hat, den Schritt nach oben zu machen. Der nächste Fahrer ist ebenfalls ein sprintstarker Allrounder, also ja, vielleicht doch so ein bisschen auch ähnlich mit Max Kanter. Niklas Merkel, 19 Jahre, was kannst du uns über ihn sagen?
Ja, wie du schon gesagt hast, ist ein sprintstarker Allrounder. Er ist ein Jahr jünger als Max Kanter, hat jetzt diese, ich sag jetzt mal, großen U23-Erfolge in Anführungsstrichen mit dem deutschen Meistertitel oder einem zweiten Platz bei der Flandern-Rundfahrt der U23, die hat er jetzt noch nicht vorzuweisen, aber er hat schon ein ums andere Mal in der U23 in den Rennen gezeigt, dass er ja auch über einen sehr guten Sprint verfügt, gerade auch wenn das Rennen vorher ein bisschen schwerer war. Und von daher, ja, man muss natürlich in dem Alter immer vorsichtig sein, inwiefern man mit 19 nicht schon irgendwann auch den ja, Zenit schon erreicht hat oder wie viel man da in den nächsten Jahren noch zulegen kann. Es gab ja schon viele Talente, die in jungen Jahren zu Seriensiegern verschrien wurden und wo dann im Endeffekt wenig bei rumkam, wenn man dann wenige Jahre später auf die Resultate geschaut hat. Ja, also Niklas Merkel sollte man sich merken als Namen, sprintstarker Allrounder. Und ich denke, wenn man auch ihm noch 2-3 Jahre gibt, sich in der U23 und beim Development-Team von Team Sunweb zu entwickeln, dann ist das auch ein Fahrer, der durchaus den deutschen Radsportfans eines Tages Freude bereiten kann.
Und wo sollte man sich besser entwickeln als beim Development-Team von Team Sunweb? Wir haben noch einen dritten Fahrer, ebenfalls aus dem Team, Leon Heitschke, der junge Mann, 18 Jahre. Was ist er für ein Typ?
Na, er ist eher so ein Kandidat-Rundfahrer, also bringt eher Rundfahrerqualitäten mit, kommt einigermaßen gut die Berge hoch, zumindest was seine Resultate in der U23 betrifft. War 2017 im Juniorenbereich deutscher Meister im Einzelzeitfahren, kann also auch im Kampf gegen die Uhr Leistung bringen und gut abschneiden. Bei ihm gilt eigentlich noch mehr das, was ich gerade schon über Niklas Merkel gesagt habe. Er ist noch mal ein Jahr jünger, der ist erst 18. Kann sich ja jeder selber mal überlegen, was man mit 18 so für Gedanken im Kopf hatte oder was einem wichtig war. Da kommt natürlich noch viel im Leben, da muss man schauen, dass die Lern- und die Leistungskurve weiter anhält. Aber die Voraussetzungen hat er. Und auch bei ihm gilt, er muss sich einfach die Zeit nehmen, seine Qualitäten weiterzuentwickeln. Oder ich denke, dass er da bei Sunweb auch in dem Team einer sehr, sehr guten Adresse ist, wo an die jungen Fahrer sehr viel Know-how weitergegeben wird, was Training, was Ernährung, was Renntaktik betrifft. Und wenn er da durch diese Schule gut durchkommt, weiter dazulernt, auch die Resultate einfahren kann, ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt, dann ist auch er ein Fahrer, den man sich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten sollte. Und das, was ich auch schon zu Max Kanter und zu Niklas Merkel gesagt habe, ein Fahrer, der vielleicht in 5 Jahren dann auch Resultate einfahren kann und die deutschen Radsportfans glücklich macht.
Wie gesagt, es kann in so einer Karriere ja auch relativ viel passieren. Wir haben jetzt trotzdem mal versucht, den Blick in die Glaskugel zu werfen, auch wenn wir natürlich keinen Einfluss haben. Wir können vielleicht in 5 Jahren uns hier nochmal treffen, lieber Erik, und auswerten, ob die drei denn wirklich den Sprung geschafft haben. Ansonsten vielleicht noch ein kleiner Verweis auf das Interview mit Fabian Wegmann, was ich vor 2 Wochen geführt habe. Der hat nämlich noch ein Problem angesprochen, was wir jetzt hier bei unserer Analyse nicht so richtig unterbrechen konnten, was allerdings auch durchaus Erwähnung verdient. Und das ist zwar das Problem, dass der Nachwuchs ein bisschen darunter leiden könnte, dass es relativ schwer geworden ist für die Organisatoren, eben ein Rennen auszurichten. Es gibt da relativ viele Barrieren. Es gibt wenige Sponsoren. Die Organisation kostet viel Geld, denn allein das Abschalten einer Ampel ist scheinbar schon relativ teuer. Also der Aufwand ist relativ hoch und dem werden relativ viele Steine in den Weg gelegt. Da ist natürlich auch dann der Start und auch der Sport ein bisschen gefordert, das alles ein bisschen zu organisieren, damit wir eben auch in 5 Jahren noch von den nächsten Nachwuchstalenten sprechen können und da vielleicht ein bisschen die Barrieren aus dem Weg schaffen werden. Trotz allem würde ich sagen, lieber Erik, wenn wir dann jetzt nochmal zu einem Fazit kommen, wenn wir jetzt mal auf unsere Sendung die letzte Dreiviertelstunde zurückblicken, es sieht doch ganz gut aus, dass nach der Ära Kittel, Greipel, Martin und Degenkolb wieder einiges hinterherkommt.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also wir haben jetzt schon aus deutscher Sicht Fahrer, die sich anschicken in diese Lücke, die vielleicht gerade am Entstehen ist oder die in den nächsten Jahren entstehen könnte, wenn diese genannten Leistungsträger dann irgendwann auch mal sich Richtung Karriereende bewegen. Da haben wir die Fahrer, die Nils Politz, die Maximilian Schachmann, Nikias Arndt, Emanuel Buchmann, Lennart Kemner und auch von den Sprintern Pascal Ackermann, Phil Bauhaus, Max Walscheid. Genügend Fahrer aus deutscher Sicht, die dort mal anknüpfen können und vielleicht sogar das Spektrum der deutschen Erfolge noch erweitern können. Denn wenn man sich das so betrachtet, gibt es eigentlich in jeder Disziplin, was den Straßenradsport betrifft, sei es Zeitfahren, sei es Bergfahrer, sei es Sprinter, da ist einfach unglaubliches Potenzial vorhanden. Wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, man kann natürlich Leistungsentwicklung nicht immer planen, da hängt viel von ab, oder viele Faktoren hängen davon ab, wo die Reise mal hingeht. Ich denke aber, dass auch der Fakt, dass es dieses Jahr wieder eine Deutschlandtour geben wird, vielleicht auch helfen kann, dass diese Probleme in der Organisation von Rennen ein Stück weit beseitigt oder umgangen werden können, indem einfach in der breiten Bevölkerung wieder das Bewusstsein für den Radsport geschaffen wird, dass einfach wieder Unternehmen oder auch Sponsoren, ehrenamtliche Helfer sich in diesem Sport engagieren wollen. Und ja, das ist sicherlich auch ein Verdienst der Arrivierten, die wir ganz am Anfang genannt haben. Und ich denke, dass sich die Leistungen oder auch die bisherigen Ergebnisse von Fahrern wie Nils Pohlit, wie Maximilian Schachmann, wie Pascal Ackermann sicherlich auch ganz, ganz stark von den Leistungen von Marcel Kittel, John Degenkolb, Toni Martin und André Greipel abhängen. Also von daher, ich will nicht sagen, dass die Wachablösung im deutschen Radsport schon vollzogen ist, aber es vermischt sich gerade so ein bisschen und wir müssen uns zumindest in den nächsten 5 bis 10 Jahren, denke ich, im deutschen Radsport um die Resultate keine großen Sorgen machen.
Wobei ich ja auch ein bisschen die Befürchtung habe, dass zumindest diese Tour de France jetzt mal eher unter den Schnitt, den du am Anfang ja ausgerechnet hast, der 50% Etappensiege von deutschen Fahrern, etwas darunter liegen wird. Das liegt eben auch daran, dass wir haben es angesprochen mit Marcel Kittel und Toni Martin, gleich zwei Fahrer, so ein bisschen Probleme mit der Form haben, aber vielleicht schickt sich ja jemand anders an und überrascht uns. Wir kommen jetzt allerdings zum Ende nochmal zu dem Anlass dieses Podcasts, nämlich zur deutschen Meisterschaft, die ja wie gesagt am kommenden Wochenende in Einhausen in der Nähe von Frankfurt stattfinden wird. Und ja, wir können so viel sagen, es ist ein sprinterfreundlicher Kurs, das heißt, es könnte durchaus sein, dass einer der von uns vorgestellten Sprinter sich das deutsche Meistertrikot im Straßenrennen überstreifen wird. Und lieber Erik, ich möchte jetzt von dir noch die Tipps haben, wer wird deutscher Meister im Straßenrennen und wer darf sich das schwarz-rot-goldene Leibchen im Zeitfahren überstreifen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, denn da steht im Endeffekt diese Frage, macht es einer der Arrivierten oder macht es einer der Außenseiter? Ich wage jetzt einfach mal die steile Prognose und tippe im Straßenrennen auf Maximilian Walscheid, weil ich einfach glaube, der Kurs, der ist halt ja wirklich sehr, sehr flach. Beim Team Sunweb gibt es eine gute deutsche Fraktion im Team, das heißt, er hat genügend Helfer am Start. Gut, Frage wird sein, ob man für Max Walscheid oder für Phil Bauhaus fährt, aber Max Walscheid, der wohnt nicht so weit weg. Ich hatte in Kalifornien die Chance, mit ihm zu sprechen und er hat auch gesagt, er erkennt grob den Kurs und deutsches Meistertrikot ist auf jeden Fall ein Karriereziel für ihn und ich glaube, er wird sehr, sehr motiviert sein, dazu zu schlagen. Im Zeitfahren ist es auch schwer zu sagen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es nochmal Toni Martin machen wird, wobei der Abstand, der war ja letztes Jahr schon deutlich knapper geworden zu Jascha Süderlin. Ich glaube, das waren nur noch 15 Sekunden, die er Vorsprung hatte. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr eng wird im Kampf um das Trikot des deutschen Zeitfahrmeisters. Aber der Kurs ist relativ lang. Es sind, glaube ich, 45 Kilometer. Es ist topfeben und da kann Toni Martin seine Power voll ausspielen. Von daher sage ich Maximilian Walscheid im deutschen Meistertrikot und Toni Martin im Einzelzeitfahren. Aber ich höre mir auch gerne an, wenn du da eine andere Meinung hast.
Ja, ich tippe auf Marcel Kittel, der natürlich sich auch gerade im Formaufbau befindet. Das könnte so ein kleiner Vorteil sein, denn ich glaube, aus der Sprinterriege, die wir vorgestellt haben, ist er, abgesehen von André Greipel, der Einzige, der zur Tour de France reist. Bei John Degenkolb ist das noch ein bisschen offen. Ich tippe auf Marcel Kittel für den Straßenmeister und ich tippe auf Maximilian Schachmann fürs Zeitfahren. Ich riskiere mal einen und hau mal einen raus.
Ja, das werden wir ja sehen, wer ich stellen.
Ganz genau, und wir werden es wortwörtlich sehen, denn wir sind am Ende unserer Ausgabe von Radio Tour und der gute Erik ist zumindest beim Straßenrennen zu Gast, wird dort vor Ort sein, uns vielleicht den ein oder anderen O-Ton sammeln und dann gibt es dann eben in Zusammenarbeit mit radsportnews.com am Montag eine neue Ausgabe, wo wir dann eben zurückschauen werden oder vielleicht kommt sie am Dienstag raus, aber zumindest Anfang nächster Woche den Rückblick, wo wir ein bisschen nochmal resümieren können, was denn vielleicht für Lehren gezogen haben, wie der Ausblick auch für deutsche Fahrer in Richtung Tour de France dann genau aussieht. Das dann also wieder in gewohnter Besetzung mit mir, Lukas Kruse und Erik Gutglück. Und für heute war es das erstmal. Und ich bedanke mich bei dir, Erik, hat wieder viel Spaß gemacht. Danke.
Ja, mir auch und besten Dank zurück.
Ganz genau. Und ihr dürft euch eben nicht nur auf die auf den Rückblick auf die deutsche Meisterschaft freuen, sondern auch auf die Tour de France, denn da wird es eben in Zusammenarbeit mit Radsportnews.com, dem Partner dieses Podcasts, dann auch den ein oder anderen oder das ein oder andere Geschmäcker geben, also ein paar Projekte, auf die ihr euch da freuen könnt. Und generell in Zukunft wird es da einiges geben. Wenn ihr uns noch irgendwie eure Meinung mitteilen wollt zu dem heute besprochenen Thema, dann entweder auf Twitter der Hashtag Radio Tour, Kommentarfunktion auf der Webseite auf meinsportradio.de oder eben an uns an eterakete87, das ist der Erik auf Twitter, oder an mich an luke-crew, auch auf Twitter, da könnt ihr uns gerne schreiben und mit euch mit uns austauschen. Und das war's für diese Woche. Das war Radio Tour, der Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier auf meinsportradio.de. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Bis dann.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.